Zunächst möchte ich alle ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, dass ich noch einmal hier bei euch sein kann. Und so der Gnade schenkt, wollen wir uns in diesen Tagen mit einem an sich sehr bekannten Brief beschäftigen. Es ist wohl der erste Brief gewesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat, und zwar der erste Thessalonischer Brief. Wir lesen zunächst einmal Kapitel 1. Da schreibt Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalonicher im Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesum Christum, vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Orte ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Soweit zunächst Gottes Wort. Ich sagte schon, dieser Brief war wohl mit der erste Brief, den der Apostel Paulus damals geschrieben hat. Über diesen Brief könnte man vielleicht auch als Überschrift die Worte stellen, das Zeugnis der ersten Liebe. Denn wir haben hier eine Gemeinde vor uns, die tatsächlich damals so in dieser ersten Liebe, in dieser ersten Frische stand. Man darf annehmen, dass diese Geschwister vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr auf dem Wege waren. Paulus sagt ja hier, wir haben es gelesen, sie hatten sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann finden wir einen kurzen Bericht, wie Paulus damals nach Europa kam, und zwar aufgrund einer göttlichen Offenbarung. Komm herüber und hilf uns. Paulus kam nach Philippi, später hier nach Thessalonich. Und hier durfte er nun das wunderbare, kostbare Evangelium verkündigen. Und diese Verkündigung war gleichsam, man darf wohl heute sagen, eine gewaltige Demonstration des christlichen Zeugnisses. Die damalige Welt lebte weithin im Götzendienst. Hier und da in den verschiedenen Städten des damaligen griechischen Reiches gab es einzelne Synagogen, wo die Juden aber doch sehr abgesondert für sich zusammenkamen. So die Masse des Volkes, sie war einfach im Bann des Götzendienstes. Und wir wissen, was Götzendienst damals auch bedeutet hat. In den meisten Fällen war es verbunden mit Unsittlichkeit, verbunden mit vielen ungöttlichen Dingen. Und da hinein kam nun diese Botschaft von dem Herrn Jesus. Es ist tatsächlich geradezu ein Wunder, dass damals Menschen sich für diese Botschaft geöffnet haben. Denn das war etwas ganz, ganz Neues. Als Paulus auf diesem Wege später nach Athen kam, da hat seine Botschaft hier ungeheures Aufsehen erregt. Wir wissen, er sagt dann später, dass er diesen unbekannten Gott verkündigen wollte. Und wir wissen, wie die damaligen Menschen auf seine Botschaft reagiert haben. Was ist das für eine Lehre, die du uns da bringst? Und als er dann von der Totenauferstehung sprach, eine der entscheidenden Grundwahrheiten des christlichen Glaubens, da gab es viele, die ihn verlacht haben, die gespottet haben. Andere sagten, wir wollen noch einmal bei gelegener Zeit etwas darüber hören. Und nur einige wenige waren bereit zu glauben. Das war die Botschaft, die Paulus damals verkündigt hat. Sie stieß einmal auf Ablehnung. Sie wurde mit großer Gleichgültigkeit behandelt. Und es gab nur wenige, die bereit waren, dieses Wort vom Kreuz anzunehmen. Paulus sagt im Korintherbrief, dieses Wort vom Kreuz, es ist einfach für die Griechen eine Torheit. Und es ist für die Juden ein Ärgernis. Und doch gefiel es Gott, durch die Torheit einer Predigt zu erretten. Und an diesem Grundsatz hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute ist es, jetzt vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet, die Torheit einer Predigt, die einen Menschen verändern kann, und zwar nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Und darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass jetzt andere Lebensgewohnheiten angenommen werden. Jede Religion bringt eine äußere Veränderung. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist es, dass es zu einer Herzenserneuerung kommt. Und das ist immer das Werk des Heiligen Geistes. Man kann die äußeren Formen, man kann die Gewohnheiten ändern. Aber dadurch hat sich noch kein Herz geändert. Und wenn Gott ein Werk beginnt, dann beginnt er nicht in diesen äußeren Formen. Dann beginnt er mit der wirklichen Herzenserneuerung. Und gerade das steht auch hier in diesem ersten Kapitel. Über dieses Kapitel könnte man die Worte schreiben, bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist die entscheidende Aussage hier in diesem Abschnitt. Bekehrt, aber was bedeutet schon bekehrt? Wir leben in dem Wort bekehrt, liegt schon der Gedanke einer Kehrtwendung. Einer Veränderung, dass man seinen Weg zunächst einmal korrigiert, dass man ihn im Lichte Gottes beurteilt. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Es gibt viele Leute und viele Menschen unserer Zeit, die auch durch die Umstände und durch die Verhältnisse gleichsam nachsinnend werden und sich sagen, so kann das nicht weitergehen, da muss sich etwas ändern. Aber wahre Bekehrung bedeutet, dass man ins Licht Gottes geführt worden ist. Und dass man in diesem Licht sich selbst und sein ganzes Leben sieht. Und dann erkennt, da muss eine grundlegende Änderung vollzogen werden. Darum ist Bekehrung immer mit Selbsterkenntnis, eigentlich mit Buße verbunden. Das ist die entscheidende Voraussetzung, so wie wir das schon in den Evangelien finden, wo Johannes der Täufer wohl mit als erster diese Botschaft damals dem Volke vorstellte, tut Buße und glaubet an den Herrn Jesus. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das war seine Botschaft. Und als der Herr in Erscheinung trat, wiederholte er diese Aufforderung. Tut Buße. Das Reich Gottes ist ganz nahe gekommen. Auch die Apostel haben später diese Botschaft verkündigt. Und sie musste damals gerade in diesen heidnischen Ländern wie eine Demonstration wirken. Es war eine ganz klare Absage an die damaligen götzendienerischen Systeme, an den Götzendienst grundsätzlich. Und wir wissen aus den Berichten der Apostelgeschichte, dass gerade diese Botschaft damals auch auf ganz massiven Widerstand gestoßen ist. Es gab schon sehr bald Leiden, Verfolgungen, Anfechtungen, Schwierigkeiten. Wenn wir morgen, so der Gnade schenkt, das zweite Kapitel lesen, dann werden wir daran erinnert, welch ein Widerstand damals diesem Evangelium entgegengebracht wurde. Aber hier waren Menschen zum Glauben gekommen. Schon sehr bald mussten sie erleben, dass wahrer Glaube und bewusste Nachfolge mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist. Paulus musste aufgrund der Umstände Thessalonich verlassen, aber er war doch so innerlich mit diesen Jungbekehrten, so könnte man sagen, in Thessalonich verbunden, dass er eigentlich gar keine rechte Ruhe hat. Wie geht es ihnen? Hat es der Feind fertig gebracht, sie wieder abzuwenden? Ist es eine echte Sache gewesen? Wir wissen, das Wort muss aufgenommen werden. Es muss in guten Boden fallen. Nicht nur das Gefühl und das Gemüt darf berührt werden, sondern das Herz. So sandte er Timotheus hier nach Thessalonich. Und dann kommt später ein Timotheus zurück. Wir lesen das später in diesem Brief. Paulus war inzwischen schon in Korinth. Und dann kommt Timotheus und sagt ihm, Paulus, diese Gläubigen, die dort in Thessalonich eine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, stehen in einer ganz klaren, entschiedenen Haltung. Die Sache war echt. Ungeachtet aller Verfolgungen und aller Leiden, gehen sie bewusst diesen Weg des Glaubens. Wenn wir versuchen, uns etwas in diese damalige Situation hineinzudenken, dann können wir wohl verstehen, welch eine Freude das für den Apostel Paulus gewesen sein muss, als er diese wunderbare Mitteilung erhielt, die Gläubigen stehen. Er schreibt das später, wenn ihr steht, dann leben wir auf. Das ist einfach auch für uns eine ganz gewaltige Ermunterung. Hier spüren wir etwas von dieser wunderbaren Gemeinschaft, in die wir gebracht und erhoben worden sind. Meine Lieben, wir sind die Gemeinschaft der Heiligen geworden. Was uns miteinander verbindet, auch heute, das ist der eine Geist. Der Heilige Geist, der Wohnung genommen hat in unseren Herzen. Das ist dieser eine Glaube, der uns geschenkt worden ist. Und das ist nicht zuletzt diese eine Liebe, die Liebe Gottes, die ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Es gibt in dieser Welt manche Gemeinschaften, manche Verbindungen, aber es gibt keine Verbindung, die so eng, so innig, so wertvoll und so bedeutungsvoll ist, wie die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Gemeinschaft des Glaubens. Und das sollten wir wirklich schätzen. Leben gerade in Notzeiten wird das oft auch weit mehr empfunden. Vielleicht liegt hier auch eine gewisse Not unserer Zeit. Weil wir in zum Teil guten Verhältnissen leben, schätzen wir oft den Wert der Gemeinschaft nicht mehr so. Damals war Notzeit. Hier in Thessalonich, das finden wir später im zweiten Brief, war ganz gewaltige Leiden und Verfolgungen. Und da war man aufeinander angewiesen. Da spürte man den Wert der gegenseitigen Erbauung und Ermunterung. Paulus sagt es auch später in diesem Brief, so ermuntert euch nun einander. Wir sollten den Wert der Gemeinschaft schätzen. Bekehrt, Kehrtwendung vollzogen, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Wir sehen also, was eigentlich Sinn und Zweck einer Bekehrung ist. Nicht nur, dass man dann sagen kann, ich weiß jetzt, dass meine Sünden vergeben sind. Gewiss gehört das dazu. Es ist die entscheidende Voraussetzung. Aber wenn Gott Menschen herausruft, auch heute, dann will er sie nicht nur beschenken, nicht nur glücklich machen. Er will ihnen nicht nur Frieden geben, nicht nur diese Freude, sondern er will sie auch zu Mitarbeitern machen. Und gerade darin liegt doch auch ein ganz besonderer Wert, dass Gott uns als brauchbare Menschen, ich sag's einmal, einbauen will in seinen wunderbaren göttlichen Heilsratschluss. Wenn der Herr uns ruft, dann werden wir nicht arbeitslos. Dann sollen wir Mitarbeiter der Gnade werden. Und das sagt Paulus auch hier den Thessalonicher. Gott hat euch herausgerufen, aber sein Ziel und sein Wunsch war es, dass ihr Mitarbeiter werdet. Bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Hier muss dieses Wort lebendiger Gott besonders betont werden. Denn diese Menschen standen zum Teil im Götzendienst. Paulus sagt das an anderer Stelle, und zwar im Korintherbrief, wo wir ja eine ähnliche Situation haben. Auch da waren die Menschen weitgehend aus dem Götzendienst gekommen. Und er sagt ihnen, es hat einmal eine Zeit gegeben, da wurdet ihr zu den stummen Götzenbildern geführt. Und in welch furchtbaren Verhältnissen habt ihr damals gelebt? Und hier heißt es, bekehrt, um jetzt diesem lebendigen Gott zu dienen. Das ist Ziel Gottes, nicht nur damals, sondern das ist Ziel Gottes auch heute. Gott möchte uns mitarbeiten lassen an seinem wunderbaren Werk. Und ich denke, darin liegt überhaupt die größte Freude überhaupt. Da merken wir, unser Leben ist nicht einfach sinnlos. Da sind Aufgaben. Und welch eine Freude war es für den Apostel Paulus, als er das so erkannte, als er zu dieser Glaubensüberzeugung geführt wurde, der Herr kann mich brauchen. Es hat wohl damals kaum jemand gegeben, der mit einem solchen Einsatz, mit einer solchen Hingabe und mit einer solchen Freude dem Herrn gedient hat, wie ein Apostel Paulus. Er sagt das an anderer Stelle. Ich erinnere an den Korintherbrief, wenn er von seiner Erwählung und Berufung spricht, 1. Korinther 15, dann sagt er am letzten, aber von allen erschien er auch mir. Eigentlich sagt er, bin ich ja eine unzeitliche Geburt, das ist gar nicht so normal verlaufen bei mir, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Aber ich habe mehr gearbeitet als alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Paulus wusste um die Wirksamkeit der göttlichen Gnade. Und gerade hier in den Thessalonichern hat er Menschen damals gefunden, die bereit waren, so in seinen Fußstapfen nachzufolgen. Diese Nachahmer, er sagt es ja hier, wir haben es gelesen, ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt, in vieler Drangsal, aber auch mit Freude des Heiligen Geistes. Das ist das wunderbare Ergebnis. Diese Freude des Heiligen Geistes. Die äußeren Umstände sind nicht in der Lage, diese Freude des Heiligen Geistes zu zerstören. Es gibt viele Freuden in diesem Leben, die einfach bedingt sind durch die Umstände. Es gibt Umstände, da freut sich ein Mensch, auch in der Welt. Wir dürfen nicht von dem Gedanken ausgehen, als ob es in der Welt keine Freude gibt. Gewiss gibt es viele Freuden, aber sie sind oft sehr begrenzt. Sie sind oft abhängig von den äußeren Umständen und von den Verhältnissen. Und wir wissen, wie leicht die Freude umschlagen kann in ganz große Trauer. Und wie leicht es dahin kommen kann, dass man heute himmelhoch jauchzend und morgen tatsächlich zu Tode betrübt ist. Aber die Freude des Heiligen Geistes, ich möchte sagen, ist konstant. Diese Freude ist sogar da im Leid. Das unterscheidet uns von der Welt und von den Menschen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in diesem Leben leben. Wir haben eine tiefe Freude des Herzens, die uns nicht durch die Umstände genommen wird. Es ist die verborgene Freude, die einfach resultiert aus der Gemeinschaft, die wir mit dem Herrn haben, aufgrund des Heiligen Geistes. Auch da geht es in unserem Leben oft durch Übung, durch Prüfung. Oft stehen wir vor Fragen, wo wir keine Antwort haben. Und doch dürfen wir wissen, wir haben Gemeinschaft mit dem großen Gott und Vater. Paulus hat das immer wieder so besonders herausgestellt. Und wenn er es hier den Thessalonichern zuruft, dann gleichsam in ermunternder Weise. Timotheus hatte ihm berichtet über die Freude, die hier bei diesen Thessalonichern damals vorhanden war. Er hatte ihm auch berichtet über die Sehnsucht nach der praktischen Gemeinschaft. Darauf kommt Paulus später im dritten Kapitel. Aber hier kann er ihnen im ersten Kapitel ein sehr schönes Zeugnis ausstellen. Er sagt oder erinnert sie daran, dass sie die Versammlung geworden waren, die Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesu Christus. Nun, in anderen Übersetzungen steht da nicht das Wort Versammlung, da steht das Wort Gemeinde. Aber das ist gar nicht entscheidend, ob da Gemeinde oder Versammlung steht. Entscheidend ist, dass wir das Richtige verstehen. Denn sowohl Gemeinde wie auch Versammlung bedeutet eigentlich in der rein wörtlichen Übersetzung die Herausgerufenen. Das ist das Entscheidende, dass wir uns dieser Tatsache bewusst sind. Gott ruft uns und hat uns herausgerufen. Im ersten Timotheusbrief oder im zweiten erinnert Paulus daran, der uns gerufen, berufen hat. Mit einem heiligen Ruf. Und was ist das? Der heilige Ruf Gottes. Meine Lieben, das ist das Evangelium. Das ist der Ruf Gottes. Damals und heute. Und wer sich diesem Ruf öffnet, der ist von Gott gerufen. Herausgerufen. Aus der gegenwärtigen bösen Welt, so sagt es Paulus. Aber Gott ruft nicht nur heraus. Gott stellt uns auch hinein. Und das war hier bei den Thessalonichern der Fall. Und Paulus erinnert sie daran, dass er ihnen sagt, ihr seid jetzt die Herausgerufenen, und zwar in Gott, dem Vater. Es gibt eigentlich nur einen Brief, wo wir diese Ausdrucksweise finden. In den anderen Briefen haben wir oft eine andere Aussage, da spricht Paulus, dass wir in Christus sind. Aber hier im Thessalonischer Brief, und das ist sehr bezeichnend, haben wir diese Ausdrucksweise, ihr seid in Gott. Später haben wir in diesem Brief eine ähnliche Aussage, da heißt es in Vers 3 am Ende, vor Gott. Ich denke, da besteht schon ein kleiner Unterschied. In Gott zeigt die Gemeinschaft oder weist auf die Gemeinschaft hin. In der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn Paulus hier in Thessalonich das so besonders herausstellt, dann wohl deshalb, um den Unterschied deutlich zu machen, denn diese Menschen standen vorher einmal im Götzendienst. Sie lebten in der Gemeinschaft mit den Götzen. Und jetzt sagt er, in Gemeinschaft mit Gott. Und wenn Paulus hier weiter sagt, vor Gott, dann will er damit unterstreichen, ihr steht jetzt vor ihm. In dieser ganz neuen Stellung, das ist das große Vorrecht. Ich erinnere an einen Elias, der das Ahab gegenüber zum Ausdruck brachte, eine an sich sehr bekannte Stelle, 1. Könige 17. Da geht er vor Ahab und sagt, so wahr Gott lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Ein Mann, der vor Gott stand. Und welch eine Kraft. Welch eine Vollmacht war damit verbunden. Aber das Bild ändert sich. Wenn wir 2 Kapitel weiter lesen, da stand er nicht mehr vor Gott. Da saß er unter dem Ginsterstab. Da floh er vor einer Isabel. Merken wir, da liegt die Kraft. Auch für unser Glaubensleben, ob wir vor Gott stehen, ob das wirklich auch praktisch unser Platz ist. Meine Lieben, wir merken schon beim Lesen und Überdenken dieses Briefes, hier haben wir nicht nur Tradition, hier haben wir nicht nur Form, nicht nur so etwas Angelerntes, hier war Leben, hier war Wirklichkeit. Und darum geht es. Wir stehen heute in dieser großen Gefahr. Wir sind nicht mehr erste Generation. Hier ist erste Generation. Tatsächlich im absoluten Sinne des Wortes erste Generation in Thessalonich. Vorher hat es noch nie Gläubige hier gegeben. Und hier haben wir Menschen, die so ganz auf den Herrn vertrauen, die erfüllt sind von. Wir sind vielfach hineingeboren. Manche von uns sind hineingeboren. Ich möchte nicht behaupten, dass das schlecht ist. Aber es ist mit manchen Gefahren verbunden. Weil man einfach etwas übernimmt, Gewohnheit. Wie leicht kann etwas zur Gewohnheit werden? Man ist sich gar nicht mehr der Bedeutung bewusst. Man ist von Kind auf hineingewachsen, wie man sagt. Und am Ende schätzt man das gar nicht so, wie wir es eigentlich schätzen sollten. Wir sollten von diesen Gläubigen hier lernen. Sie lebten in dieser Freude, in dieser Gewissheit. Und Paulus konnte ihnen tatsächlich das Zeugnis ausstellen, dass bei ihnen das Glaubensleben echt war. Da war Wirklichkeit. Er sagt hier in Vers 3, unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens, der Bemühungen der Liebe und der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Hier wird von diesen drei entscheidenden Grundsätzen des christlichen Glaubens gerichtet. Wir finden sie sehr oft, wenn wir uns die Mühe machen, einmal so die neutestamentlichen Briefe zu lesen, stoßen wir sehr oft auf diese drei entscheidenden Voraussetzungen: der Glaube, die Liebe und die Hoffnung. Denken wir an den Korintherbrief. Wenn Paulus von den Gaben redet und darauf aufmerksam macht, dass es noch einen vortrefflicheren Weg gibt als die Gaben und die Wirksamkeit der Gaben. Ich erinnere an 1. Korinther 13. Einen vortrefflicheren Weg will ich euch zeigen, denn die Korinther legten ganz gewaltigen Wert auf die Gaben, aber wahrscheinlich auch darauf, um durch die Gaben irgendwie in Erscheinung zu treten. Er sagt, die Liebe, die neidet nicht, die tut sich auch nicht groß. Die Liebe vergeht auch nimmer. So bleibt Liebe, Glaube, Hoffnung. Die größte von ihnen aber ist die Liebe. Und hier war echte Liebe. Es kann auch geheuchelte Liebe geben. Paulus spricht zum Beispiel, wenn er seinen treuen Knecht und Mitarbeiter Timotheus anschreibt, dann sagt er oder redet er von dem ungeheuchelten Glauben, der zunächst gewohnt hat bei deiner Großmutter, dann bei deiner Mutter und ich bin überzeugt auch bei dir. Ungeheuchelter Glaube. Also kann es wahrscheinlich auch geheuchelt sein, dass man so etwas vormacht. Und das ist immer schwer, bis ins Letzte zu beurteilen. Aber hier war echter Glaube und echte Liebe. Der Apostel sagt hier zunächst einmal, die Werke des Glaubens, die sind da. Meine Lieben, wo echter Glaube ist, müssen Werke des Glaubens sein. Wenn das Letztere fehlt, dann sagt Jakobus, dann ist der Glaube an und für sich tot. Nun, wir wissen, warum Jakobus das damals geschrieben hat. Jakobus kam aus dem Judentum. Und da war wie Jakobus schreibt, nicht mehr erste Generation. Da war schon eine jahrhundertealte Tradition. Und die wurde gepflegt. Vor allen Dingen von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und da war viel Form, aber keine Wirklichkeit. Der Jesus setzte sich schon mit diesen Pharisäern und geistlichen Führern in Israel auseinander. Es ist eine der sehr zu Herzen gehenden Reden, die wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 23 finden. Siebenmal wiederholt der Herr hier dieses sehr ernste Wehe. Und wir wissen, wie er diese geistlichen Führer in Israel beurteilt, wo diese Form tatsächlich stimmt. Aber das Leben war nicht da. Hier sagt er, da waren Werke des Glaubens. Da war Wirklichkeit des Glaubens. Jakobus vergleicht einmal diese Wirklichkeit des Glaubens mit dem menschlichen Leben, indem er sagt, seht, so wie der Leib ohne den Geist tot ist, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist tatsächlich ein Toter, wo kein Geist mehr ist. Da ist nur die Form. Und so vergleicht der Apostel unser Leben, wenn die Werke fehlen. Die Werke sind ein ganz entscheidender Beweis für die Echtheit des Glaubens. Und wir müssen uns schon fragen, wo sind die Werke in unserem Leben? Nun, wir wollen nicht behaupten, dass nur missionarische Einsätze Werke des Glaubens sind. Von dem Gedanken müssen wir uns natürlich auch freimachen. Meine Lieben, alles, was für den Herrn im Namen des Herrn getan wird, das sind Werke des Glaubens. Wir wollen hier nicht eine Liste aufstellen. Aber ich denke, jeder kann das auch innerlich selbst beurteilen. Ob er das für den Herrn tut oder für sich tut. ob er die Ehre des Herrn sucht oder ob er seine eigene Ehre sucht. Man kann es schlecht bei anderen beurteilen. Hier und da merkt man es. Aber entscheidend können wir uns selbst beurteilen. Ist es wirklich Ausdruck meiner Glaubensüberzeugung? Und was ist der Glaube? Der Glaube ist wirklich eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es ist ein dem Wort Glauben. Oder man könnte auch sagen, Glauben bedeutet Vertrauen. Oder Glaube bedeutet Gehorsam. Und das muss sichtbar werden. Und wer mein Wort bewahrt, so sagt der Herr einmal, den wird der Vater lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm haben. Welch ein großes Vorrecht. Hier waren die Bemühungen der Liebe. Da machte man sich Mühe. Da war man bereit, auch Mühe auf sich zu nehmen. Beschwerde. Weil eben wie viel Mühe ist eine Mutter bereit, auf sich zu nehmen, weil sie ihr Kind liebt. Aber das ist Mutterliebe. Das hat mit der göttlichen Liebe zunächst noch nichts zu tun. Das ist die rein natürliche Liebe. Ähnlich ist es aber auch im Glaubensleben. Wo die Liebe ist, da ist man bereit, auch Mühen auf sich zu nehmen, bereit zu tragen. In anderen Übersetzungen heißt es aber auch Arbeit. Arbeit zu leisten, die aus der Liebe herauskommen. Denn Paulus später, und zwar gezwungenermaßen, auf sein Leben zu sprechen kommt, und zwar im 2. Korintherbrief. Der 2. Korintherbrief ist wohl der persönlichste Brief, den es überhaupt gibt. Da wurde Paulus durch die Umstände dahin geführt, dass er auch auf sein persönliches Leben eingeht. Und es gibt keinen Brief, wo wir einen so tiefen Einblick nehmen dürfen in das Leben des Apostels. Und da erfahren wir etwas von der Arbeit, von den Mühen, die dieser Mann auf sich genommen hat. Wenn er von all den Leiden spricht, die er bereit war zu tragen, nicht nur um des Herrn willen, auch um der Gläubigen willen. Er sagt ja in dieser Aufzählung und die Mühe und die Sorge um alle Versammlungen. Das alles hat dieser Mann getragen. Hier war Ausdruck Bemühungen der Liebe und Hoffnung. Hoffnung, sagt er, auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Weil eben auch in der Welt gibt es Aussagen. Wie viele Leute harren aus in schweren Leiden, sind sogar vielleicht sehr geduldig. Wenn man mal im Krankenhaus liegt, dann merkt man das. Da gibt es auch viele Weltmenschen. Viele unbekehrte Leute, die tragen ihre Leiden mit ganz großer Geduld. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier geht es nicht nur um diese rein äußere Geduld, die ein Mensch offenbart, sondern hier geht es um das Ausharren der Hoffnung. Man hofft, man harrt aus, weil man weiß, ich habe eine Hoffnung. Wie sagt es Petrus? Wiedergezeugt. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Man lebt in der Erwartung. So lebte man damals. Dieses Bewusstsein oder diese Erwartungsfreude war damals vielleicht viel größer wie bei uns heute. Dabei stehen wir dem Wiederkommen des Herrn viel näher wie die Gläubigen damals. Inzwischen sind rund 1900 Jahre vergangen. Von daher ist eigentlich bei uns diese Erwartung viel näher. Paulus sagt das ja auch an anderer Stelle. Wir sollten in dieser Freude leben und unseren Weg gehen. Hier lebte man in der freudigen Gewissheit, in dem Ausharren der Hoffnung, Nicht nur einfach von dem Gedanken her, das hört mal auf. Das ist eine Überzeugung, die haben viele Menschen. Das hört einmal auf, das weiß jeder. Nein, auf unseren Herrn Jesus hin. Nicht nur aufhören die Leiden. Nein, ein neues bei dem Christus. Ich habe Lust abzuschalten. Nicht, weil ich damit den Leiden entgehen möchte, Philipperbrief. Nein, um bei Christus zu sein. Das war der Grund. Wenn Paulus diese Sehnsucht ausspricht, dann war das nicht nur der Gedanke. Dann werden all die Leiden, die Übungen, die Prüfungen zu Ende sein. Nein, bei Christus zu sein. Das war das Eigentliche, der tiefere Wunsch seines Herzens. Und das ist schon eine Frage, liebe Geschwister, die wir uns einmal stellen müssen. Leben wir wirklich in dieser Erwartungsfreude? In dieser Sehnsuchtsfreude? Ich habe mir oft die Frage gestellt, was wäre wohl, wenn wir genau wüssten, der Herr kommt morgen. Wie wäre dann unsere innere Haltung? Wären wir dann so ganz freudig, so ganz ruhig? Oder kämen wir doch so in innere Schwierigkeiten? So in manche Probleme? Dass wir uns sagen müssen, ja, da bin ich aber doch etwas überrascht. Das sollte eigentlich bestimmend sein für unser Leben. Freudige Erwartung, Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wissend von Gott, geliebte Brüder. Hier wird von Gewissheit geredet. Und was sollten Sie wissen? Eure Auserwählung. Merken wir, da waren keine Zweifel. Paulus ermuntert sie. Er sagt, das könnt ihr wissen, dass ihr auserwählt seid. Ein ganz ernstes Thema. Gerade heute erleben wir das so oft, dass man das immer wieder in Frage stellt und sagt, Heilsgewissheit gibt es nicht. Heilssicherheit überhaupt nicht. Es gibt sogar manche Prediger, die behaupten, das ist schädlich. Wenn man sowas überhaupt den Gläubigen sagt, es gibt eine Heilsgewissheit, dann werden die träge, dann tun die sowieso nichts mehr. Meine Lieben, das ist schade. Wenn das der Grund wäre für unsere Tätigkeit. Meine Lieben, Heilsgewissheit beruht auf der Vollkommenheit des Erlösungswerks. Da liegt der Grund. Nicht in unserer Tätigkeit. Weil er ein vollkommenes Werk getan hat. Deshalb gibt es für uns eine vollkommene Erlösung. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt wird. Da müssen wir unsere Sicherheit suchen. Wenn wir sie in unserer Tätigkeit suchen, das ist eine ganz erbärmliche Sicherheit. Die kann nächste Woche schon zu Ende sein, weil wir dann wahrscheinlich nicht mehr so eifrig sind. Aber das vollkommene Erlösungswerk, das ist morgen genauso gültig wie vor 2000 Jahren. Das behält seinen Wert. Das ändert sich überhaupt nicht. Der Wert des Blutes Jesu ändert sich nicht. Auch in den Millionen Jahren, die vor uns liegen, ändert sich da nichts. Das bleibt immer. Es bleibt immer entscheidend für unsere Gewissheit und Überzeugung. Und das sagt Paulus hier. Geliebte Brüder, das könnt ihr wissen. Eure Auserwählung. Nun gewiss gibt es in dieser Frage eine Aussage oder etwas, wo wir sagen müssen, das Allerletzte können wir auch nicht erklären. Ich kann das auch nicht. Aber Gottes Wort sagt es. Dass wir gewiss sein können, unsere Auserwählung. Das dürfen wir wissen. Wenn man einen Paulus, wenn man einen Petrus damals gefragt hätte. Petrus, bist du überzeugt, dass du auserwählt bist? Ich glaube nicht, dass der gesagt hat, ja, so genau weiß ich das nicht. So genau kann ich das nicht sagen. Die hätten alle überzeugt gesagt, selbstverständlich. Der Herr hat mich doch gerufen. Der Herr hat mir das doch klar gemacht. Nun könnte man natürlich jetzt einwenden, ja, heute ist anders. Heute liegt der Herr ja nicht mehr auf dieser Erde, damals war das schon klar. Heute liegen die Dinge etwas anders, aber vom Grundsatz her ist es genau dasselbe. Ob der Herr uns das sagt oder der Heilige Geist das sagt. Ist es nicht der Heilige Geist, der uns die Gewissheit des Glaubens geschenkt hat? Erinnern wir uns doch einmal, als wir zum Glauben kamen. War das nicht mit einer großen Freude verbunden? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als mir das so klar wurde. Das war eine unbeschreibliche Freude. Dass der Herr mir das so klar macht, jetzt bist du mein Eigentum. Wissend, geliebte Mutter, eure Auserwählung. Ihr dürft das wissen, wie der Herr euch herausgerufen hat. Und diese Gewissheit gründet sich auf die Annahme des Heils, das uns gebracht wird im Evangelium. Wer es annimmt, gehört zu den Auserwählten. Wir wollen da nicht anfangen und menschliche Gedanken hineinbringen. Denn unser Evangelium war bei euch im Wort. Nicht im Wort allein. Es war in großer Gewissheit. Es war in Kraft. Es war im Heiligen Geist. So war das damals. Aber so ist das auch heute. Weil eben die echte Botschaft ist eine Kraft. Das haben viele Menschen erlebt. Das erleben sie heute noch. Eine Bekehrung, natürlich immer eine echte Bekehrung, ist ein ganz gewaltiges Wunder. Eigentlich das größte Wunder, was es überhaupt gibt. Da kommen Menschen aus dem Tode zum Leben. So sagt es Paulus im Epheserbrief. Die ihr tot waren, in Übertretungen und Sünden, ihr seid mit dem Christus lebendig geworden. Vielleicht ist das das, was der Herr seinen Jüngern sagt, ihr werdet größere Wunder tun wie ich. Viele kommen mit dieser Stelle nicht so ganz klar. Aber ich denke, das ist das. Ihr werdet die Botschaft verkündigen und durch diese Botschaft werden Menschen aus dem Tode zum Leben kommen. Das ist das größere Wunder. Der Herr macht den Menschen lebendig. Einen Lazarus. Er holte ihn sogar aus der Gruft zurück. Aber trotzdem muss er wieder hinein. Nach einiger Zeit muss er wieder hinein. Aber wenn Gott uns herausholt aus dem geistlichen Tod, dann gehen wir nie mehr da hinein. Merken wir, das ist etwas anderes. Ob man von leiblichen Krankheiten geheilt wird oder ob man neues göttliches Leben empfängt, das ist mehr. Auch diese Menschen, die der Herr auferweckte damals, die sind alle wieder gestorben. Aber wenn wir göttliches Leben besitzen, durch die Kraft des Geistes, dann ist das ein bleibendes Leben. Das legen wir nicht wieder ab. Das bleibt in alle Ewigkeit. Der Herr sagt, Johannes sagt das einmal im Blick auf den Herrn Jesus. Wenn er sein Evangelium vorstellt, beginnt er ja damit. Dieses Evangelium ist übrigens einzigartig. Wenn er uns so den Herrn vorstellt, was er war schon in der Ewigkeit und was er ist, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Da war ein Mensch, sein Name Johannes. Und er legte Zeugnis ab von diesem Licht. Und er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf, wie erschütternd. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Welche nicht aus dem Willen des Mannes, noch aus dem Willen des Fleisches, noch ausgeblüht, sondern aus Gott geboren sind. Sie haben göttliches Leben. Das ist das, was der Herr zu einem Nikodemus sagt, der ganz begeistert war. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Niemand tut die Zeichen, die du tust. Ja, sagt der Herr, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Darauf kommt es an. Und wenn Johannes später seinen Brief schreibt, und dieser Brief ist eine ganz klare Absage an die furchtbare Irrlehre, dass der Herr Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dann sagt er, das, was wahr ist in ihm, das ist auch wahr in euch. Und was war wahr in ihm? Das göttliche Leben. Er war doch das göttliche Leben. Das ist die Gewissheit. Diese Kraft, wie es Paulus hier an dieser Stelle sagt, seht unser Evangelium, das war Kraft. Das war Gewissheit. Lieben, wenn es nicht so gewesen wäre, wären diese Leute gar nicht gekommen. Dann wären auch wir gar nicht gekommen. Wenn das nur Religion, Form gewesen wäre, hätten wir uns doch wohl gar nicht bekehrt. Wir haben uns doch bekehrt. Wir haben doch eine Entscheidung für den Herrn getroffen, weil wir überzeugt wurden, das ist Kraft Gottes. Das ist Wirklichkeit. Das ist doch der Grund gewesen. Und wir sollten uns auch weiter darüber freuen. Wir sollten in dieser Freude leben. Ich sagte schon, diese Freude, das ist nicht nur etwas, was so für wenige Tage ist. Das soll unser Leben bestimmen. Ich habe oft den Eindruck, liebe Geschwister, es gibt sehr viele Gläubige, da fehlt einfach die Freude. Wenn man mit ihnen spricht, dann können sie nachweisen, man kann es auch nicht anzweifeln, dass sie sich irgendwo einmal bekehrt haben. Vielleicht bei diesem oder jenem Evangelisten. Aber wo ist die Freude? Wo ist diese Freude des Heils, dieses wirklich in der Gemeinschaft leben? Eine echte Frage. Wenn es Menschen in dieser Welt gibt, die sich freuen können, sind wir es. Weil wir den größten Grund haben. Das sagt auch Paulus hier. In Kraft, in Heiligem Geist, in großer Gewissheit. Später spricht er noch einmal von dieser Freude des Heiligen Geistes und ihr seid allen Gläubigen in Mazedonien zu Vorbildern geworden. Das wurde sichtbar, auch heute. Wo Freude des Heiligen Geistes und Gewissheit des Glaubens ist, da sieht man das, da spürt man das. Damals wurde in ganz Mazedonien von diesen Leuten geredet. Wahrscheinlich hat man gesagt, da gibt es eine merkwürdige Gruppe. Das sind merkwürdige, komische Leute. Die freuen sich, obwohl sie durch die Leiden gehen. Die zeugen von dem Herrn Jesus, obwohl sie dauernd angefeindet werden. Das müssen schon Leute sein, die in einer Überzeugung sind. Dadurch wurden sie Zeugnis. Auch wir können Zeugnis sein. Gewiss soll unser Zeugnis nicht nur darin bestehen. Aber wir können auch auf diese Weise ein Zeugnis sein, dass wir auch durch unser Leben bezeugen, dass wir neue Menschen geworden sind in Christus. Der Herr möge es uns mehr schenken. Es möge uns doch wieder groß werden, dass wir eine Begegnung, eine wunderbare Entscheidung getroffen. Und dass es für unser Leben das Wichtigste gewesen ist. Ist es wirklich so? Ist es wirklich das Wichtigste unseres Lebens? Oder sind wir schon dahin gekommen, dass es nur so eine Nebensache geworden ist? Das ist schade. Das ist traurig. Wenn unsere Glaubensgewissheit und die Hingabe an den Herrn Jesus zu einer Nebensache, mein Lieben, dann fehlt natürlich die Freude. Dann fehlt vieles. Und der Herr möge es schenken, dass wir uns wirklich prüfen, auch einmal anhand dieses Zeugnisses, das wir hier im Thessalonischer Brief finden.